Ja, wie von Victor schon eingeleitet, wollen wir uns heute mit unserem herrlichen Gott beschäftigen. Und ich hoffe, dass du während der Predigt, wenn ich jetzt schon nach diesen Liedern von ganzem Herzen sagen kannst, ja, wir haben einen herrlichen Gott. 1855 hat der Prediger Spurgeon Folgendes gesagt: Ich weiß von nichts Größerem, das uns so sehr ermutigen, die Wogen von Leid und Kummer stillen und die Stürme der Prüfung in Frieden verwandeln kann, wie ein aufrichtiges Nachsinnen über den Gegenstand der Gottheit. Zum Nachsinnen über diese Thematik möchte ich dich heute Morgen einladen. Und genau das möchte ich auch tun. Ich möchte dich einladen, heute über Gott nachzudenken und ihn noch besser kennenzulernen. In unserer Gesellschaft gibt es ja viele verschiedene Vorstellungen über Gott. Ja, viele sagen, ich glaube, dass es irgendwas Übernatürliches gibt und sie stellen sich dieses übernatürliche Wesen, Gott, irgendwie vor. Und diese Vorstellung entspringt ihrer eigenen Vorstellungskraft und ist auch durch ihre eigene Vorstellungskraft limitiert. Und es wird überlegt, ja, wie müsste Gott sein, damit er in meine Weltanschauung passt? Ja, wenn es Gott gibt, dann müsste er so oder so sein. Und so gibt es in unserer Gesellschaft viele verschiedene Vorstellungen von Gott. Ja, es gibt zum Beispiel die Vorstellung von einem lieben Gott im Himmel, der von oben regiert mit einem langen Bart, der sich mittlerweile von seiner Regentschaft zurückgezogen hat, sich nicht mehr für die Menschen interessiert. Ein Gott, der es vielleicht gut meint, aber nicht die Kraft hat, Gutes zu tun. Oder es ist die Vorstellung von einem bösen Gott, der Leid schickt. Und manchmal sind Leute enttäuscht von Gott, weil er nicht so handelt, wie sie sagen, dass er handeln müsste. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie Gott wirklich ist. Und wir möchten dazu in die Bibel schauen und sehen, wie Gott sich in der Bibel zeigt. Und wir werden uns, wie Victor schon sagte, eine Geschichte aus 2. Mose anschauen, wo Gott sich selbst vorstellt. Wie würdet ihr euch und euren Charakter in ein paar Worten vorstellen? Ja, welche Charaktereigenschaften würdet ihr nennen, wenn ihr euch einer Person vorstellen würdet? Was macht euch aus? Und jetzt, was würdet ihr sagen, wenn ihr ehrlich seid? Ja, was macht euch wirklich aus? Behaltet diese Gedanken mal im Hinterkopf, denn wir werden uns gleich eine Vorstellung Gottes anschauen. Und bevor wir das tun, möchte ich kurz zum Kontext etwas sagen. Gott hatte sich Abraham ausgewählt und hat aus ihm ein Volk entstehen lassen, das sein Volk war. Und dieses Volk kommt nach Ägypten und wird dort 400 Jahre lang versklavt, festgehalten. Und Gott, so lesen wir dann in 2. Mose, sieht das Leiden seines Volkes und er hat Erbarmen und schickt Mose, um durch Mose das Volk Israel aus dem Land Ägypten herauszuführen. Und er straft Ägypten und das Volk Israel zieht aus der Gefangenschaft aus und Gott führt das Volk durch eine Wolke am Tag und durch eine Feuersäule in der Nacht zu dem Berg Sinai. Und dort an diesem Berg befinden wir uns gerade. Ja, Gott hatte sie dorthin geführt, um dort mit ihnen einen Bund zu schließen, einen Vertrag zwischen Gott und dem Volk. Das Volk Israel soll Gottes auserwähltes Volk sein, das ihn vor den anderen Völkern repräsentiert. Und Gott gibt ihnen die 10 Gebote und weitere Anweisungen und das Volk Israel stimmt diesem Bund ein. Es sagt, wir wollen Gott gehorchen, wir wollen das tun, was Gott uns sagt, wir wollen sein Volk sein. Und in dieser Zeit ist Mose immer wieder auf dem Berg, um mit Gott zu reden, als Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und als er eine längere Zeit auf dem Berg war, baut sich das Volk ein Götzenbild, ja, ein goldenes Kalb, und sie beten diesen Götzen an. Und damit brechen sie die ersten 2 Gebote, die sie erst vor kurzem bekommen hatten. Und Gott ist verständlicherweise zornig, und als Mose diesen Götzendienst sah, zerbricht er die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten, die Gott ihm gegeben hatte. Der Bund war zerbrochen. Und Mose tritt für dieses Volk ein und bittet um Erbarmen und Gott vergibt. Und in dieser Zeit hat Mose einen ganz besonderen Wunsch. Er sagt in 2. Mose 33, Vers 18, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ja, Mose wollte Gottes Herrlichkeit sehen, wollte sehen, wie Gott wirklich ist. Er wollte ihn noch besser kennenlernen. Und es ist interessant, wie Gott dann darauf antwortet und darauf eingeht. Und das lesen wir ab Vers 19. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Also wir sehen hier, Gott lässt sich auf diese Bitte von Mose ein. Er sagt, ich werde bei dir vorübergehen. Aber du kannst mein Gesicht nicht sehen. Ja? Du kannst nicht meine volle Herrlichkeit sehen, denn kein Mensch kann mein Gesicht sehen und leben bleiben. Denn Gott ist ein heiliger und ein perfekter Gott. Und Gottes Herrlichkeit ist so groß, dass wir geschaffene, fehlermachende Menschen einfach vergehen würden. Und so trifft Gott hier Sicherheitsmaßnahmen und er sagt, okay, ich werde meine Hand vor dir halten, sodass du mich nicht sehen kannst und dann werde ich vorübergehen und dann kannst du hinter mir hersehen oder wie das im Hebräischen heißt, kannst sehen, wo ich gewesen bin, sozusagen die Auswirkungen meiner Herrlichkeit sehen. Und so darf Mose ein bisschen von Gottes Herrlichkeit sehen, einen Vorgeschmack von seiner Herrlichkeit erleben. Und in Kapitel 34, in den ersten vier Versen, sehen wir dann, wie Gott Mose wieder auf den Berg ruft. Er soll zwei steinerne Tafeln machen, wie die waren, die er zerbrochen hatte, und wieder zu Gott auf den Berg kommen. Denn Gott wollte den Bund mit Israel wieder erneuern. Und dann lesen wir ab Vers 5, wie Gott das tut, was er angekündigt hat. Und wir lesen, da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. Erstmal bis hierhin. Wir sehen hier also, wie Gott Mose seine Herrlichkeit zeigt. Gott kommt in dieser Wolke runter, tritt zu Mose und ruft seinen Namen aus. Ja, interessant. Gott kommt hier in einer Wolke und das sehen wir immer wieder in der ganzen Bibel. Ja, aus der Wolke sprach Gott zu dem Volk. Die Wolke führte das Volk Israel am Tag und die Wolke erfüllte später zum Beispiel den Tempel bei der Einweihung. Diese Wolke zeigt Gottes Gegenwart. Und Gott kommt in dieser Wolke herab, tritt zu Mose und geht vor Mose vorüber. Und mehr lesen wir nicht von der Erscheinung dieser Herrlichkeit. Das muss eine ganz besondere Erfahrung gewesen sein, die Mose hier gemacht hat. Aber der Schwerpunkt liegt in diesem Text nicht in dem, wie Mose diese Herrlichkeit Gottes sieht, sondern in dem verbalen Bild, das Gott von seiner Herrlichkeit gibt. In dem, wie er seinen Namen ausruft und wie er seinen Charakter beschreibt. Und ich lese die Verse 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Und ich finde das so faszinierend und damit wollen wir uns jetzt etwas genauer beschäftigen, wie Gott sich Mose offenbart. Und er beginnt damit, seinen Namen zu nennen. Der Herr, ja, im Hebräischen Jahwe. Das ist der Name, mit dem sich Gott Mose vorgestellt hat am brennenden Dornbusch. Ja, wir erinnern uns daran, Gott erscheint Mose in diesem Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und Mose fragt Gott, Gott, wer bist du, wie heißt du, wie soll ich dich nennen, wenn die Leute fragen werden, wer hat dich gesandt? Und Gott antwortet dann und sagt, ich bin, der ich bin. Und das ist dieser Name, ich bin. Ja? Ich bin ist die Ich-Form von dem hebräischen Wort Haya. Und Jahwe ist davon abgeleitet. Das ist ja der Seiende sozusagen. Ja, dieser Name beschreibt den selbst existierenden, ewigen, omnipräsenten Gott. Es zeigt Gottes ewige Existenz. Ich bin. Ja, nicht ich war oder ich werde sein. Ich bin. Er ist Gott, der sich nicht verändert, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert. Er ist der Schöpfer, der nicht selbst geschaffen wurde, sondern aus dem alles entspringt. Und das ist auch wichtig als Grundlage für das, was wir ja weiter sehen werden. Gott ändert sich nicht. Er ist heute derselbe. Und wenn wir uns gleich die Eigenschaften Gottes anschauen werden, so dürfen wir auch heute wissen, dass Gott immer noch dieselben Eigenschaften hat. Und Gott sagt hier seinen Namen zweimal, Jahwe, Jahwe, und dann sagt er El, das wird hier übersetzt mit der starke Gott. Und dann beginnt er seinen Charakter, seine Eigenschaften zu beschreiben. Vielleicht hast du noch im Hinterkopf, wie du dich beschreiben würdest. Aber lass uns mal schauen, wie beschreibt sich Gott? Und er beginnt damit, dass er sagt, dass er barmherzig ist. Man könnte auch mitfühlend sagen. Das Wort im Hebräischen ist Rachum. Und dieses Wort ist verwandt mit dem Wort für Mutterleib. Ja, dieses Wort beschreibt die tiefe Liebe, das Mitgefühl einer Mutter zu ihrem Baby. Diese Barmherzigkeit, dieses Mitgefühl, das eine Mutter zu ihrem Baby hat, hat Gott. Und wenn wir uns die Geschichte der Bibel anschauen, sehen wir, wie barmherzig Gott ist, wie er das Leiden des Volkes Israel sieht und handelt, wie er es aus Ägypten befreit, ja, wo beschrieben wird, wie Gott das Elend seines Volkes sieht und eingreift. In Jesaja 49, Vers 13 bis 15 heißt es, jubelt ihr Himmel und frohlocke du Erde, brecht in Jubel aus ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich über seine Elenden. Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Und dann sagt Gott, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Gott ist ein barmherziger Gott. Und wir sehen die Barmherzigkeit Gottes in perfekter Weise in Jesus. Ja, Jesus ist Gott. Jesus ist Jahwe. Und wenn wir uns anschauen, wie Jesus auf dieser Erde gelebt hat, wie er den Armen begegnet ist, wie er mit den Kranken und Schwachen umgegangen ist, wie er voll Mitleid war, als er das Volk sah, das wie Schafe ohne Hirten waren, wie er geweint hat über das Volk, wie er in Lukas 13 sagt, wie eine Henne ihre Küken sammeln will, wollte ich euch sammeln und retten vor dem Gericht, aber ihr habt nicht gewollt. Und da sehen wir diesen Schmerz, das Mitgefühl Gottes. In Matthäus 11 sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Gott sieht unsere Not. Gott sieht unsere Herausforderungen, unsere Schwierigkeiten und er hat Erbarmen. Und er wird in der Bibel auch als ja, der Gott allen Trostes beschrieben. Er ist ein barmherziger Gott. Und weiter sagt Gott, dass er gnädig ist. Dieses Wort Gnade bedeutet eine gütige Zuwendung eines Stärkeren gegenüber einem Schwächeren. Ja, Gnade ist unverdiente Gunst. Es ist ein unverdientes Geschenk. Gott handelt gut, obwohl wir es nicht verdienen. In Jesaja 30, ab Vers 18 heißt es, darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann, und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Denn du Volk, das in Zion wohnen wird, in Jerusalem, du sollst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen, wenn du um Hilfe rufst. Sobald er es hört, antwortet er dir. Gott ist ein Gott, der wartet, um Gnade zu erweisen. Und was ist die Bedingung, die wir hier in diesem Text sehen? Wenn wir um Gnade bitten, dann ist er gnädig. Er ist gerne gnädig. Er hilft dir gerne, obwohl du es nicht verdienst. Und im Neuen Testament sehen wir Gottes Gnade in der Person von Jesus. Das größte Geschenk, das Gott Gott uns gemacht hat, ist Jesus selbst, der auf die Welt gekommen ist, um am Kreuz für unsere Schuld zu sterben. Dass wir durch ihn, durch den Glauben an ihn, ewiges Leben im Himmel, Vergebung, Rettung, Frieden mit Gott und vieles mehr haben können. Und wenn wir Gott um Gnade bitten, dann schenkt er uns seine Gnade. In Epheser 2, in den Versen 8 und 9 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Durch den Glauben an Jesus werden wir gerettet. Das ist Gnade, ein unverdientes Geschenk. Denn wir Menschen haben es nicht verdient, dass Gott gut zu uns ist. Wir alle sind fehlermachende, sündige Menschen. In Hebräer 4, in den Versen 14 bis 16 heißt es, weil wir nun einen großen Hohenpriester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohepriester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Barmherzigkeit erhalten und Gnade finden und so die rechtzeitige Hilfe. Jesus ist der göttliche Vermittler zwischen Gott und uns Menschen. Er kann uns verstehen und mitfühlen, weil er selbst auf dieser Erde war. Und aufgrund von Jesu Mitgefühl und von seiner Rolle als Hohepriester werden wir ermutigt, voll Zuversicht zum Thron unseres barmherzigen und gnädigen Gottes zu kommen. Dann sagt Gott weiter, dass er langsam zum Zorn ist. Dieses Wort, das hier im Hebräischen benutzt wird, ist ein sehr interessantes Wort, weil eigentlich steht hier, dass er eine lange Nase hat. Ja, warum steht das hier? Wenn jemand wütend wurde, dann wird es im Hebräischen so beschrieben, dass die Nase heiß brennt. Und das ist dieses Bild davon, dass man einen roten Kopf bekommt, wenn man zornig wird. Und die Nase dann aussieht, als würde sie brennen. Und wenn man eine lange Nase hat, dann dauert es lange, bis diese Nase rot wird, bis diese Nase heiß wird. Und das ist dieses Bild. Ja, Gott hat eine sehr lange Nase. Gott ist unfassbar geduldig mit uns. Er gibt uns viel Zeit, uns zu ändern, sich zu ihm zu wenden. Ja, selbst der Pharao bekommt 10 Plagen, um sein Volk ziehen zu lassen. Und die ganze Geschichte Israels zeugt im Grunde von dieser Geduld Gottes mit seinem Volk. Und auch mit uns ist er geduldig. Ja, Gott ist geduldig mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, mit unseren Zweifeln. Und das darf uns Mut geben. Aber Gott hat auch eine legitime Grundlage für seinen Zorn. Hier heißt es ja, er ist langsam zum Zorn. Und dieser Zorn gründet sich auf seinen heiligen, vollkommenen Charakter. Gott ist zornig, auch weil er Liebe ist. Denn wer liebt, hasst, was dem, den er liebt, schadet. Gott wäre nicht zu 100% gut, wenn er nicht zornig über Sünde und Ungerechtigkeit wäre. Aber Gott ist nicht wie wir Menschen, dass er aus der Haut fährt oder irgendwie ausrastet. Nein, Gott hat einen heiligen Zorn. Und dieser Zorn richtet sich gegen die, die gegen ihn sündigen. Und es wird ein Tag kommen, an dem diejenigen, die Jesus ablehnen, vor Gott stehen und gerichtet werden und Gottes Zorn spüren werden. Aber in 2. Petrus 3, Vers 9 lesen wir, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Hier geht es darum, dass Gott noch nicht wiedergekommen ist zum Gericht. Und manche sagen, er zögert das hinaus. Aber es ist kein Hinauszögern, sondern das zeigt unseren geduldigen und langmütigen Gott, der nicht will, dass wir verloren gehen, sondern dass wir Zeit zur Buße, zur Umkehr haben, dass wir Gnade erfahren können, dass wir um Gnade bitten und der uns gnädig sein kann. Und dann heißt es weiter, dass er von großer Gnade ist. Und hier ist wieder das Wort Gnade im Deutschen, aber im Hebräischen steht hier eigentlich ein anderes Wort als vorhin, nämlich das Wort Chesed. Und dieses Wort kann man schwierig übersetzen, weil es dafür kein richtiges deutsches Wort gibt, aber es bedeutet eine treue, unveränderliche Liebe. Ja, in Englisch wird das übersetzt mit steadfast love oder loyal love oder auch mit loving kindness. Es kombiniert eben die Liebe, die Güte und die Treue Gottes in einem Wort. Es ist ein Wort, das diese überschwängliche Liebe Gottes zu uns Menschen beschreibt. Und von dieser Liebe lesen wir zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder in Römer 5, Vers 8. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und im Psalm 136 wird dieses Wort Chesed 26 Mal benutzt. Und in diesem Psalm wird von Gottes Taten gezählt und dann wird immer wieder wiederholt, denn seine Gnade, denn seine Chesed währet ewiglich. Gott ist von großer Gnade und er ist auch von großer Treue. Gott ist treu, er ist zuverlässig. Und Gott ist, wie es ja immer wieder in dem Psalm heißt, eine feste Burg, ein Fels, auf den wir vertrauen dürfen. Er ändert sich nicht, er hält seine Versprechen. Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das sehen wir am Volk Israel, wie er sein Volk führt, wie er Verheißungen und Prophezeiungen erfüllt. Das dürfen wir auch heute erleben, wie Gott zu seinen Zusagen steht, wie das stimmt, was in seinem Wort steht und wie er Gebete erhört. In Hebräer 10, 23 heißt es, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn auf Gott ist Verlass, er hält, was er zugesagt hat. Und in 2. Timotheus 2, Vers 13 lesen wir, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Und diese Treue Gottes ist eine Quelle der Hoffnung und des Trostes. Also Gott ist gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue. Das haben wir in Vers 6 gelesen. Und dann heißt es weiter in Vers 7, der Tausenden Gnade bewahrt. Hier steht wieder das Wort Chesed. Und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Gott ist ein Gott, der vergibt. Und er vergibt jede Art von Sünde. Er vergibt Schuld, Vergehen und Sünde. Im Grunde beschreiben diese drei Worte das Gleiche, aber mit verschiedenen Schwerpunkten. Ja, Schuld ist das moralische Böse, Vergehen beschreibt mehr die Rebellion, die Auflehnung gegen Gott und Sünde ist eine Zielverfehlung von dem Ziel, Gott zu ehren. Sünde trennt uns von Gott. Es macht einen Riss zwischen uns und dem heiligen Gott. Die Beziehung ist zerstört. Es ist Rebellion gegen Gott. Und Gott sagt, ich vergebe das. Es gibt keine Sünde, keine Schuld, kein Vergehen, das zu groß wäre, das Gott nicht vergeben würde, wenn wir ihm vom Herzen darum bitten. Gott liebt zu vergeben. Und dieses Wort vergeben beinhaltet dieses Bild vom Tragen, vom Aufheben. Ja, Gott trägt unsere Schuld, unser Vergehen, unsere Sünde. Und das ist, wie ich finde, ein sehr cooles Bild dafür, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Jesus trägt unsere Schuld am Kreuz. Jesus ist für unsere Missetaten zerschlagen worden, wie es in Jesaja 53 heißt. Und Gott vergibt uns durch Jesus. In Micha 7 heißt es, wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt? Der sein Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Gott vergibt. Und hier ist der Vers noch nicht zu Ende, der Vers 7, sondern hier heißt es auch weiter, der aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Hier zeigt sich, Gott ist auch heilig und gerecht. Er ist perfekt. Er ist das Maß aller Dinge. Er ist der Maßstab, den keiner von uns halten kann. Wir haben eben schon von Gottes gerechtem Zorn gesprochen. Ja, weil Gott gerecht ist, muss er Sünde bestrafen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was bedeutet es, dass er die Schuld der Väter heimsucht bis in das dritte und vierte Glied? Es bedeutet auf jeden Fall nicht, dass er die Enkel dafür bestraft, was der Opa getan hat. Es bedeutet nicht, dass die Kinder für ihre Eltern haften. In Hesekiel 18, Vers 20 macht Gott das ganz klar. Jeder wird für seine eigene Sünde bestraft. Was es bedeuten kann, ist, dass die Auswirkungen der Sünde in die nächste Generation hineinreichen. Kinder leiden unter den Sünden ihrer Eltern, Enkel leiden unter den Sünden ihrer Großeltern. Und Gott bestraft diejenigen, die an der Sünde der Vorfahren festhalten. Nun, wie aber passt das zusammen? Wie kann es sein, dass Gott auf der einen Seite Schuld, Sünde, Vergehen vergibt und auf der anderen Seite bestraft und Schuld heimsucht? Und die Antwort darauf liegt im Kreuz von Jesus. Diese Spannung zwischen Gnade und Gerechtigkeit löst sich am Kreuz. Denn Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen. Er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden. Er lebt, er hat den Tod und die Macht der Sünde besiegt. Und der Zorn Gottes, der uns treffen müsste, die Strafe, die uns treffen müsste, die hat er auf sich genommen. Sie lag auf ihm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der auf diese Welt gekommen ist, der zu 100% Gott und zu 100% Mensch war, ein perfektes Leben gelebt hat, den Maßstab Gottes erfüllt hat, der nie eine Sünde gemacht hat und an das Kreuz gegangen ist, um am Kreuz die ganze Schuld auf sich genommen hat, den Zorn Gottes getragen hat, den du und ich hätten tragen müssen. Jesus wird bestraft an unserer Stelle. Und er gibt uns im Tausch, wenn wir ihm im Glauben annehmen, für unsere Schuld, die wir ihm geben, seine Gerechtigkeit. Das perfekte Leben, das er gelebt hat, hat er für dich gelebt. Wenn du an ihn glaubst und ihm um Vergebung gebeten hast, hat er dir vergeben und schaut auf dich durch Jesus und er sieht das perfekte Leben, das Jesus gelebt hat, als hättest du es gelebt. Wir können jetzt gerecht vor Gott stehen. Uns ist vergeben. Der Zorn Gottes ist zufriedengestellt. Jesus hat Frieden gemacht. Und das ist diese Gnade, diese Barmherzigkeit, diese Liebe Gottes. Und so kann Gott zu 100% gerecht sein und trotzdem vergeben. Durch Jesu Opfer am Kreuz wird Gottes Gnade für uns Menschen zugänglich und gleichzeitig wird Gottes Gerechtigkeit durch das Gericht über die Sünde erfüllt. 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes erhalten. Aber Gottes Gerechtigkeit zeigt auch, dass du nicht einfach so leben kannst, wie du willst und am Ende ja erwarten kannst, dass der liebe Gott im Himmel dir schon irgendwie vergeben wird. Nein, Gott ist gerecht und Sünde wird bestraft. Und entweder Jesus trägt die Strafe für deine Sünde oder du selbst. Ich hatte eben schon Johannes 3, Vers 16 gelesen. Ich möchte noch einen Vers weiterlesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also hier ist es ganz klar, wer an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet, der ist gerettet. Er erlebt Vergebung von Schuld und Sünde. Wer aber nicht glaubt, wer an den Sünden festhält und sagt, ich brauche Gott nicht, der ist schon gerichtet. Gottes Zorn bleibt auf ihm. Und deswegen möchte ich dir Jesaja 55, Vers 7 zurufen, wenn du noch nicht Frieden mit Gott hast. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu seinem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Gott ist barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue. Er vergibt und ist gerecht. Und Gott handelt immer seinem Charakter entsprechend. Ja, alles, Gericht und Gnade, gehen zurück auf Gottes Charakter. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Und darauf dürfen wir vertrauen. Das ist unser herrlicher Gott. Und Gott hat sich jetzt Mose gezeigt und wir wollen uns jetzt noch die Reaktion von Mose auf diesen Gott anschauen. Und das sehen wir in den Versen 8 und 9. Da heißt es folgendermaßen: Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Und er sprach: O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist. Und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Diese Herrlichkeit Gottes hält Mose nicht lange auf den Beinen. Und wir sehen hier eine Wahrheit: Erkenntnis Gottes führt immer in die Anbetung. Wahre Erkenntnis Gottes führt immer in die Anbetung. Die einzige angemessene, logische Reaktion ist es, diesen großen und herrlichen Gott anzubeten. Und er sagt dann hier auch: Wenn ich Gnade gefunden habe, so ziehe in unserer Mitte. Gott hatte eigentlich schon zugesagt: Ich werde mitgehen, ich werde euch führen. Aber hier wiederholt Mose nochmal seine Bitte und sagt: Gott, du musst mitgehen, du musst dabei sein. Ja, obwohl wir ein halsstarriges Volk sind, denn du bist dieser Gott, du bist gnädig, du bist barmherzig, du bist langmütig. Wir brauchen deine Gegenwart. Und er sagt: Vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Wenn wir Gottes Herrlichkeit mit dem Herzen erkennen, dann ist das unsere natürliche Reaktion. Wir sehen hier insgesamt 4 Reaktionen: Anbetung, Wunsch nach Gemeinschaft mit Gott, Bitte um Vergebung und Hingabe. Wenn wir sehen, wie groß, gut und herrlich Gott ist, können wir nicht anders, als ihn anzubeten für das, was er ist und was er an uns tut. Dann wollen wir ihn noch mehr kennenlernen und in seiner Gemeinschaft sein. Ihn immer besser und besser sehen, seine Herrlichkeit sehen. Und dann erkennen wir aber auch unsere Schwachheit und unsere Sünde. Und wir bitten voll Vertrauen um Vergebung. Und wir geben unser Leben diesem Gott hin. Wir wollen Gottes Eigentum sein. Er darf über unser Leben bestimmen. Die Frage ist: Was ist deine, was ist meine Reaktion auf diesen Gott? Und wenn du diese Reaktionen nicht kennst, möchte ich dich ermutigen, Gott zu bitten: Zeige mir deine Herrlichkeit, und in die Gemeinschaft mit Gott zu gehen, ihn zu suchen in seinem Wort und ja, mit ihm zu reden. Und diese Gemeinschaft mit Gott, die hat Auswirkungen. Und diese Auswirkungen wollen wir uns jetzt auch zum Ende nochmal anschauen. Und das finden wir am Ende des Kapitels 34. Wenn wir jetzt ab Vers 9 weiterlesen werden, dann sehen wir, wie Gott den Bund mit Israel erneuert. Ja, der Bund, der zerbrochen war, auch bildlich durch die steinernen Tafeln, die Mose zerbrochen hat, als er das goldene Kalb sah und das Volk Israel drumherum tanzen, so ist der Bund zerbrochen. Und Gott erneuert den Bund in den nächsten Versen und wiederholt im Grunde den Inhalt nochmal. Und das zeigt Gottes Vergebung. Gott macht weiter, als wäre nichts gewesen. Er vergibt seinem Volk. Und dann schreibt Mose die 10 Gebote noch einmal auf steinerne Tafeln und er geht nach 40 Tagen und 40 Nächten Fasten in der Gemeinschaft Gottes von dem Berg runter. Und dann lesen wir in den Versen 29 und 30: Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Die Gemeinschaft mit Gott, das Sehen der Herrlichkeit Gottes hatte Mose völlig verändert. Er strahlte. Mose war zu sagen die erste Glühbirne der Welt. Und wenn wir das bildlich sehen, so sehen wir auch hier eine Wahrheit. Denn die Gemeinschaft mit Gott verändert uns und verändert auch unsere Ausstrahlung. Es ist jetzt nicht so, dass wir Licht ausstrahlen, wie es bei Mose war, aber wir strahlen trotzdem etwas aus, wenn Gott uns verändert, was die Menschen um uns herum sehen werden. Das Leuchten von Mose war eine Reflexion von Gottes Herrlichkeit. Ja, wie ein Leuchtstein, das vom Licht aufgeladen wird und im Dunkeln leuchtet, so leuchtete Moses Gesicht, weil er Gottes Herrlichkeit gesehen hat. Und wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen, werden auch wir verändert. Das beschreibt auch Paulus in 2. Korinther 3, wo er auf diese Geschichte Bezug nimmt. In Vers 18 heißt es, wir alle aber, und er spricht von Christen hier, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist jetzt ein interessantes und vielleicht etwas kompliziertes Bild, aber Paulus sagt, wir sehen die Herrlichkeit mit unverhülltem Angesicht. Also wir sind sehend gemacht worden durch Gott, aber wir sehen die Herrlichkeit wie in einem Spiegel. Ein Spiegel damals war nicht so ein Spiegel wie heute, sondern es war eigentlich einfach ein poliertes Stück Metall und da konnte man sich nicht perfekt drin spiegeln. Es war nur ein Abglanz der Wirklichkeit. Und so sagt Paulus, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, also noch nicht unmittelbar. Wir können Gott noch nicht unmittelbar sehen, das werden wir erst im Himmel tun. Aber wir sehen die Herrlichkeit und wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das beschreibt diesen Prozess. Wir werden stückweise immer mehr verändert in das Bild Gottes. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Aber wie sehen wir diese Herrlichkeit? In 2 Kapitel weiter, in 2. Korinther 4, in Vers 6, sagt Paulus, denn Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, hat es auch in unseren Herzen aufleuchten lassen, sodass wir die strahlende Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erkennen. Also in Jesus sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Gott offenbart sich uns in Jesus. Und wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, dann werden wir verändert. Und dann wird das von außen sichtbar sein. Wir werden seinen Eigenschaften immer ähnlicher. Und wie dieser Leuchtstein in der Dunkelheit strahlt, nachdem er in der Gemeinschaft mit Licht aufgeladen wurde, so werden wir leuchten durch die Gemeinschaft mit Gott. Aber dafür müssen wir in der Beziehung mit Gott leben. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen. Wir müssen in seinem Wort lesen und ihn immer mehr kennenlernen. Mit ihm reden. Und je mehr wir ihn erkennen werden, desto mehr werden wir ihn mehr und mehr erkennen wollen. Und wir werden ihn mehr und mehr lieben. Und dann werden die Früchte des Heiligen Geistes in uns sichtbar werden. Freude, Friede, Liebe, Geduld und Freundlichkeit wird aus uns herausstrahlen. Als Kinder Gottes, als Christen sind wir das Licht der Welt. Und wir sollen Gott repräsentieren, Gottes Eigenschaften reflektieren. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Geduld, seine Liebe, seine Treue, seine Vergebung, seine Gerechtigkeit den Menschen bringen und in die Welt scheinen. Und die Frage ist, sind wir gute Repräsentanten Gottes? Reflektiert unser Leben seine Eigenschaften? Ich möchte nochmal die Beschreibung Gottes vorlesen. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Wie reagierst du, wie reagieren wir auf diesen herrlichen Gott? Dieser herrliche Gott ist es würdig, dass wir ihn ernst nehmen. Und die Frage ist er gefährlich für dich oder ist er für dich? Und deshalb möchte ich dir nochmal diese Einladung zurufen, komm zu Jesus, wenn du noch nicht Frieden mit ihm hast. Bitte ihm um Vergebung deiner Schuld und er vergibt dir gerne. Er wartet, dass er dir Gnade erweisen kann. Und wenn du dich aber von ihm wegwendest, dann liegt der Zorn weiterhin auf dir und er ist gerecht. Dieser herrliche Gott ist es auch würdig, dass wir ihm vertrauen. Er ist treu. Sein Wesen ändert sich nicht. Er bleibt barmherzig, gnädig, geduldig, liebend. Und so wie durch die ganze Bibel hindurch diese Worte Gottes immer wieder zitiert werden, so dürfen auch wir diese Worte zitieren und unserer eigenen Seele, unserem eigenen Herzen predigen und sagen, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist treu. Dieser herrliche Gott ist es würdig, dass wir ihm unser Leben hingeben. Ja, so wie Mose sagt, nimm uns an als dein Eigentum. Er ist es würdig, dass wir ihm sagen, Gott, bestimme du über mein ganzes Leben. Gott ist würdig, dass wir ihn anbeten. Und Gott ist würdig, dass wir ihn immer besser kennenlernen, ihm ähnlicher werden und in der Gemeinschaft mit ihm leben. Gott möchte eine Beziehung mit dir. Und es ist so ein Riesenprivileg, diesen herrlichen Gott kennen zu dürfen. Und das Bewusstsein dieses Gottes gibt uns Kraft und Mut für unseren Alltag. Es gibt Freude, Frieden. Dieser großartige Gott hält alles in der Hand und ist für dich. Ja, und so wie Spurgeon gesagt hat, ich weiß von nichts Größerem, das uns so sehr ermutigen, die Wogen von Leid und Kummer stillen und die Stürme der Prüfung in Frieden verwandeln kann. Ich möchte abschließen mit Psalm 103. Und auch in diesem Psalm werden diese Verse zitiert. Und ich möchte einfach mal ein paar Verse von diesem Psalm lesen. Da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß sind seine Gedanken über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt. Lobt den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.